Insider Research im Gespräch. Der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Ihr Podcast-News-Anchor und Moderator ist Tech-Analyst Oliver Schoncheck.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News-Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um das richtige Fundament für SAP im Cloud-Zeitalter, also den Umstieg auf SAP S/4HANA und wie dieser einfach und schnell gelingt. Es gibt gute Gründe, sich mit SAP S/4HANA zu befassen, das sehen wir gleich noch im Detail. Auf jeden Fall kann man sagen, es ebnet den Weg zum intelligenten Unternehmen, in dem strukturierte Geschäftsdaten, zum Beispiel mit Daten aus dem Internet der Dinge und anderen Datenquellen zusammengeführt werden. Und Daten sind ja bekanntlich das neue Öl, aber nur dann, wenn man alle relevanten Daten im Zugriff hat und diese auch zeitnah auswerten kann. Und dafür braucht es die richtige Infrastruktur, das richtige Fundament. Und es stellt sich die Frage, wie bekommt man denn die passende IT-Infrastruktur für S/4HANA? Darüber sprechen wir nun mit Christoph Stalz. Er ist Principal Systems Engineer bei Dell EMC und wir haben heute zwei Gäste mit Thomas Biedinger. Er ist Advisory Systems Engineer SAP Solutions bei Dell EMC. Hallo, Herr Biedinger. Hallo, Herr Stalz.
Hallo, Herr Schoncheck.
Hallo, Herr Schoncheck.
Hallo. Schön, Sie beide im Podcast zu haben. Und das bietet mir natürlich die Möglichkeit, auf gleich doppeltes Expertenwissen zuzugreifen. Das werde ich auch gnadenlos ausnutzen und werde Sie beide jetzt gleich mal zu diesem spannenden Thema befragen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja, ich überlege mir das jetzt mal ganz lange, sondern es besteht schon durchaus Handlungsbedarf. Und da würde ich gerne Sie, Herr Stalz, fragen, Handlungsbedarf, was muss man eigentlich tun? Wie sehen denn so ganz grob natürlich nur, wie sehen denn so die Schritte der Fahrplan aus, wenn man in Richtung SAP HANA, S/4HANA gehen möchte?
Ja, das Schwierige ist, es gibt nicht einen Kardinalweg, um nach S/4HANA zu kommen, sondern es gibt verschiedene Wege. Ich unterteile das immer in zwei Hauptabschnitte. Einmal die technische Umsetzung in Richtung einer neuen IT, die dann auch fähig ist, HANA zu bedienen. Und dann, gerade wenn wir von S/4HANA sprechen, die Umsetzung in die neuen Geschäftsprozesse. Die technische Umsetzung, die wird dadurch getrieben, dass natürlich eine In-Memory-Datenbank ein komplett anderes Verhalten hat als eine, wie früher angewendete, relationale Datenbank. Das heißt, eine relationale Datenbank hat 10% der Daten oder vielleicht 20% in der Memory liegen, während eine In-Memory-Datenbank zu 100% dort liegt. Das heißt, die Ladezeiten sind anders. Und deshalb sind dann auch die Hochverfügbarkeitsszenarien andere, wie wir sie früher hatten. Das heißt, viele Kunden gehen erstmal hin und ändern nur die Datenbank, um halt Erfahrungen mit der neuen Technologie überhaupt zu machen. Der zweite Punkt ist die Umsetzung der neuen Geschäftsprozesse. S/4HANA beispielsweise ist komplett neu kodiert. Das heißt, wir haben neue Geschäftsprozesse. Und jetzt kommt das Hauptproblem. Die alten Geschäftsprozesse sind vor 30, 40 Jahren eingeführt worden und die verantwortlichen Mitarbeiter, die diese Geschäftsprozesse eingeführt haben, sind heute nicht mehr im Unternehmen. Entweder sind sie in Rente oder haben sich anders weiterentwickelt. Viele Unternehmen wissen noch nicht mal, welche Geschäftsprozesse für sie heute überhaupt noch relevant sind. Es gibt viele Geschäftsprozesse, die werden gar nicht mehr genutzt. Und für die Kunden, für die SAP-Kunden besteht nun die Aufgabe, das herauszufinden. SAP hat hier Tools im Angebot, aber auch Partner wie eine Vestrex können die Datenbank analysieren und dann die alten Prozesse, die man nicht mehr braucht, also die alten Zöpfe einfach abschneiden. Dann ist SAP ja von der Funktionalität im HANA hingegangen und bietet Möglichkeiten der Konsolidierung. Beispielsweise im BW-Umfeld, wenn man nur ein datenlieferndes System hat, wie beispielsweise das S4, bietet heute SAP mit der S/4HANA-Datenbank die Möglichkeit, das direkt in der S4-Komponente durchzuführen. Und dann der nächste Punkt ist, die Migration nach S/4HANA beflügelt auch die Kunden, nochmal über Compliance nachzudenken um gegebenenfalls Daten wegzuarchivieren. Es macht keinen Sinn, 40 Jahre alte Daten im System zu halten. Die werden wegarchiviert, die Systeme werden kleiner, ich spare mir Lizenzkosten und gegebenenfalls auch Infrastrukturkosten. Und da muss der Kunde jetzt natürlich den richtigen Weg finden. Das heißt einmal, wie mache ich die technische Umsetzung und wie setze ich die Geschäftsprozesse um? Und das kann natürlich dann für mittlere Landschaften 3 bis 5 Jahre dauern. Im Übrigen, Dell EMC hat diese Migration schon hinter sich und hat 5 Jahre gebraucht.
Also, ich habe gesagt, so den groben Fahrplan, Sie haben uns da, glaube ich, auch schon ganz gute Einblicke gegeben. Aber wenn man weiß, dass das Projekt so lange dauert, das ist also eine Riesenaufgabe, die da vor einem steht. Und da denke ich, umso wichtiger, dass wir Sie hier im Podcast haben, dass Sie uns hier noch weitere Tipps geben können, was da alles zu beachten ist. Und vielleicht könnte ich Sie, Herr Biedinger, fragen. Es ist eben schon mal so bei dem Herrn Stalz ja etwas angeklungen, dass sich da auch was ändert in Richtung IT-Infrastruktur, natürlich. Also immer, wenn ich im Bereich der digitalen Transformation was mache, muss ich immer gucken, dass die technischen Grundlagen dazu auch passen. Was bedeutet das denn jetzt für die Umstellung bei SAP? Also was muss ich denn in der IT-Infrastruktur tun, zum Beispiel auch bei den Servern überhaupt? Was können Sie uns dazu sagen?
Also zunächst einmal würde ich empfehlen, dass man die Kriterien für die digitale Transformation, also sprich auch die anderen Workloads, die letztendlich hier in einem Unternehmen betrachtet werden müssen, dass man die abgeschlossen hat. Das heißt, dass der grobe Rahmen letztendlich hier schon feststeht, bevor man letztendlich mit der Migration von SAP, von der SAP-Umgebung quasi nachdenkt und die damit startet. Das heißt, die Kriterien müssten eigentlich schon festgelegt sein, bevor man letztendlich dann diesen Sub-Workload dann auch migriert in S/4HANA. Man sollte sich auch im Klaren sein, dass wenn man solche Migrationen quasi und ja auch damit einhergehende Innovation fördert, die Budgets und auch die Zeit der IT-Mannschaft letztendlich dann auch geplant hat. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass heute ungefähr 80% des IT-Budgets und der Ressourcen in den Betrieb der bestehenden Landschaften quasi fließt und nur 20% beispielsweise dem Thema Innovation, was ja dann in dem Moment eine S/4HANA-Migration darstellt oder auch die digitale Transformation darstellt, sowohl von dem Budget als auch dann in dem Moment von den Manntagen oder von den Mannressourcen oder Frauressourcen, die man zur Verfügung stellt. Das sind alles Sachen, die müssten im Vorfeld klar sein, dass man da quasi nicht in eine Situation läuft, die vorher so nicht klar war, respektive dem, wo man sich nicht bewusst war. Das andere ist, wenn wir über die Ressourcen oder über die Server selbst reden, ist es so, dass man zunächst mal von den Anforderungen her natürlich die Anforderungen von SAP in Form von Support, Zertifizierung und so weiter letztendlich erbringen muss. Das heißt, es gibt im Internet von der SAP gibt es eine Liste, wo dann die supporteten Systeme, das sind sowohl Appliances, das sind aber auch TDI oder Storage-Systeme, das sind auch Service-Systeme, dass man da draufsteht. Das heißt, dass man sich immer für Komponenten und Systeme entscheidet, die letztendlich dann auch von der SAP zertifiziert wurden. Das andere ist, um den Betrieb zu vereinfachen und somit die IT-Abteilung die Arbeit zu erleichtern, damit diese sich um Innovationsthemen kümmern kann. Wie gesagt, muss die Infrastruktur leicht zu administrieren sein. Das heißt, tägliche operative Arbeiten sollten so weitgehend als möglich automatisierbar sein, um Fehler zu minimieren. Die Systeme müssen leicht zu handhaben sein und stabil laufen. Das regelmäßige Change- und Upgrade-Management, welches viel Zeit einnimmt und Risiken birgt, sollte automatisiert werden können. Im optimalen Fall sind dies die zu installierenden Update-Patch-Pakete sogar vorvalidiert und vom Hardware-Hersteller getestet, sodass der Kunde dieses nicht im aufwendigen Change-Management-Verfahren in Iterationen selbst durchführen muss.
Also nehme ich das schon mal, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass die Infrastruktur, Sie haben da ja auch einen wichtigen Punkt zum Beispiel genannt mit dem Thema der Zertifizierung, also dass man ein bisschen darauf auch guckt, nicht nur ein bisschen, sondern intensiv, ist das denn tatsächlich eine Hardware, die sich schon bewiesen hat und die auch sozusagen das Siegel bekommen hat, ja, das funktioniert, ist das auch sind da schon vorbereitende Arbeiten gemacht worden, um eben den Umstieg möglichst einfach zu machen? Nicht, dass man dann alles selber aufspielen muss und alles wieder testen, sondern dass da vorbereitende Arbeiten sind. Jetzt habe ich, und da würde ich mich an Sie, Herr Stalz, nochmal wenden, ich habe gelesen von Dell EMC Ready Solutions for SAP HANA. Was ist das denn?
Ja, in der Vergangenheit hatten wir viele sogenannte Ready Solutions, auch im SAP-Umfeld. Das waren die SAP HANA Appliances, Scale-Up und Scale-Out. Die werden aber immer weniger verlangt und wir sind da eigentlich jetzt mittlerweile auf einem anderen Weg, und zwar in Richtung Validated Design, ja, damit wir gegenüber dem Kunden flexibel werden. Die SAP HANA Appliances waren zwischen SAP und Dell festgelegte Systeme, wo sie auch keine Komponente ändern durften. Sie waren zwar ready in dem Sinne, dass sie geliefert worden sind. Es war genau das drin, was dort beschrieben ist in der Beschreibung. Aber wenn jetzt beispielsweise eine Komponente end of life ging, musste das Gesamtsystem neu zertifiziert werden. Das mögen die Kunden nicht so sehr, weil sie natürlich ihre Systeme auch immer weiterentwickeln. Und deshalb ist ja die SAP 2015 hingegangen und hat das sogenannte Tailored Data Center Integration Modell eingeführt und erlaubt es jetzt dem Kunden, zertifizierte Komponenten selbst zusammenzuführen, sagen wir mal einen Server zusammen mit einem Storage zusammen, auch mit Netzwerkkomponenten, um dann ein für seine Bedürfnisse optimiertes System zu bauen. Damit der Kunde jetzt nicht alleingelassen wird, haben wir die sogenannten Validate Design. Das heißt, wir haben für jeden Storage, aber auch für unsere Server und HCI-Systeme, HCI steht für Hyperconverged-System, wo wir Compute, Storage und Netzwerk quasi in einem Building-Block haben. Und diese Validated Designs zeigen dem Kunden, wie die Systeme aufzubauen sind, sodass sie auch die Validierung, das ist ein Prozess bei der SAP, der nachweist, dass die Infrastruktur SAP HANA-konform ist. Und nur dann bekommt der Kunde ja auch den SAP-Support. Und der ist sehr essentiell für den Kunden. Und deshalb gehen wir auch mehr in diese Richtung Validated Design, um dann eine gewisse höhere Flexibilität in Richtung Kunde zu haben. Im Übrigen, diese Validated Design gehen ja auch noch weiter. Auch im Bereich von Data Protection müssen ja die Sicherungssoftware, also Backup-Software, gegen SAP zertifiziert werden. Und in den entsprechenden SAP-Guides finden sich dann auch wiederum Validated Designs, die zum Beispiel auch Kenntnis darüber geben, wie HANA entsprechend für diese Backup-Software einzustellen ist, sodass der Kunde es an der Stelle auch wesentlich einfacher hat.
Also auf Data Protection möchte ich später nochmal auf zu sprechen kommen, weil das ja wirklich sehr, sehr wichtig ist. Aber ich habe jetzt schon mal gelernt, an sich hört sich ja schön an, so ein Appliance Ready kann ich alles komplett nehmen. Aber Sie haben ja gerade dargestellt, das ist natürlich zulasten der Flexibilität. Also man muss dann, wenn dann sozusagen so ein komplettes System austauschen, wenn ich das so verstanden habe. Also es ist besser, man hat Komponenten, die zertifiziert sind und dann das Design, das validiert ist, dass man weiß, okay, so darf das zusammen genutzt werden, so darf das implementiert werden. Und dann ist jemand wie Dell Technologies da, Dell EMC da und sagt, wir können euch helfen, da sozusagen die richtige Infrastruktur für dein System daraus zu bauen. Ist das, Herr Biedinger, Sie gefragt, ist das so ein Grund, warum Dell Technologies ein guter Partner ist für SAP-Anwenderunternehmen?
Ich würde sagen, unter anderem, wir sind im Grunde genommen in der Lage, auf eine Vergangenheit mit der SAP in der Zusammenarbeit von über 20 Jahren zurückzublicken. Das heißt, wir arbeiten schon sehr, sehr lange mit einer SAP zusammen im Infrastrukturbereich und können somit als Vollsortimenter, so möchte ich uns mal benennen, von der Edge über den Core bis zur Cloud letztendlich alles liefern. Das heißt, das beginnt letztendlich auch mit ja, zertifizierten, respektive validierten und sehr stabilen Edge-Gateway-Systemen, die lüfterlos arbeiten, in Extremsituationen dann quasi auch installiert werden können. Dann natürlich klassische Serverinfrastrukturen oder die Storage-Systeme. Wir bieten Netzwerke an oder Netzwerkkomponenten, Netzwerksysteme an. Der Christoph hat dann auch schon die Data Protection Solutions von Dell angesprochen, die ja letztendlich auch nochmal angesprochen werden sollen, separat. Und dann aber auch beispielsweise unser sogenanntes Apex Custom Flex on Demand. Das heißt, das ist einfach eine Art der Bereitstellung, wo wir letztendlich dann auch Bereitstellung für eine komplette Infrastruktur, jedoch nutzungsbasiert quasi dann in dem ermöglichen. Weiterhin ist es so, dass wir als einer der wenigen Hardware-Lieferanten und Partner für mit SAP im sogenannten RISE, in der RISE-Deployment-Option, also X as a Service oder Sub as a Service, dann in dem Moment auch mitarbeiten und hiermit dann quasi On-Premise IT as a Service Lösungen quasi mit dem Apex-Abrechnungsmodell kombinieren und zur Verfügung stellen können.
Ja, ich sehe schon, ich hab die geeigneten Ansprechpartner für das Thema SAP im Cloud-Zeitalter. Aber Herr Scheidt, sollten Sie gerade noch was sagen?
Ja, genau. Ich wollte vielleicht auch zwei Aspekte reinbringen. Mhm. Wie ich eben schon mal sagte, haben wir ja Selbsterfahrung im SAP HANA-Umfeld, weil wir es selbst einsetzen. Ich habe mal die SAP gefragt, weil wir relativ viele Proof of Concept mit der SAP machen, wieso sie so gerne mit Dell Technology zusammenarbeiten. Da sagte mir derjenige, ja, ist ganz einfach. Wenn wir gemeinsam so ein Proof of Concept machen, ist Dell fast der Einzige, der alles liefern kann. Ja? Vom Server Storage, Backup-Systeme, Edge Gateways, Netzwerk etc. Das heißt also, man muss jetzt nicht an verschiedene Hersteller gehen, sondern wir liefern an der Stelle alle Lösungskomponenten. Und wir haben nicht nur einen Satz von Lösungskomponenten, sondern verschiedene Lösungsansätze. Dreitier-Ansätze bis HCI-Ansätze. Das heißt also, wir können uns an die Begebenheiten beim Kunden richten. Und der Kunde hat in so einer Migration sehr, sehr viele Entscheidungen zu treffen. Will ich das Ganze noch überhaupt noch on-prem machen? Oder möchte ich lieber eine Cloud-Lösung, wie Herr Biedinger eben schon sagte, gehen? Diese Möglichkeiten, die hat man halt mit Dell und wir können eigentlich jede Entscheidung mit dem Kunden mitgehen.
Was Herr Stahl, Sie hatten vorhin, da muss ich, weil mir das so am Herzen liegt, mit Data Protection, da hatten Sie das eben schon mal aufgeworfen, Backup-Restore-Funktionalitäten. Können Sie uns da noch mal ein bisschen was zu sagen? Also uns allen ist klar, dass SAP-Services extrem wichtig sind und wenn man sich vorstellt, es geht um nahezu Echtzeitanalysen und wenn da irgendwas ausfallen soll und irgendwas nicht so läuft, wie man sich das wünscht, dass das Auswirkungen hat, liegt eigentlich auf der Hand. Also das ist wirklich geschäftskritisch. Worauf sollte man denn hier achten oder was macht denn da Dell Technologies, damit eben Backup and Restore wirklich gut funktionieren?
Erstmal generell, man sollte die Anforderungen genau spezifizieren. Ich möchte direkt dazu ein Beispiel geben. Wenn ein Hersteller sagt, wir bieten in der Cloud 99,5% Verfügbarkeit, heißt das im Jahr 2 Tage Ausfall. Kann sich kaum einer leisten. Mhm. Deshalb soll man dieses genau spezifizieren. Gerade wenn wir über das Thema Backup reden, gehen viele Kunden her und nutzen die SAP HANA-Migration dazu, darüber noch einmal neu nachzudenken. Hatte ich erst letzte Woche, ein Kunde kam und sagte, ja, wenn wir es jetzt einführen, wie verbessern wir denn unsere Backup-Situation? Wir haben heute ja schon zu wenig Zeit, um die ganzen Backups durchzubekommen. Hier empfehle ich den Kunden, sie sollen moderne Techniken einführen. Ja, also wir haben in der Vergangenheit sehr viel mit Split-Mirror-Techniken gearbeitet. Das heißt, wir haben einen Snapshot gezogen, haben den gemountet an einem Backup-Storage-Node. Der Storage-Node hat das Ganze abgezogen. Sehr kompliziertes Verfahren, weil man da auch auf die Datenbanken achten muss, auf die Betriebssysteme achten muss. Und heute haben wir aber modernere Lösungen, die mit Datenreduktionstechniken arbeiten. Das heißt also, es werden nicht mehr Fallback-Apps gefahren, sodass ich meine 100 Terabyte vielleicht am Tag durchkriegen muss, sondern es werden nur noch die veränderten Daten gesichert. Und bei einem SAP HANA-System sind das in der Regel 5%. Ja, und dann, wenn ich das einem Kunden sage, der sagt, ja, dann komme ich jetzt auch wieder mit meiner Zeit hin. Der nächste Punkt ist, das Ganze sollte vielleicht auch SAP-zertifiziert sein. Die SAP-Zertifizierung zeigt mir eigentlich nur eines. Die SAP-Zertifizierung zeigt mir, es funktioniert, es ist SAP abgenommen. Und der letzte Punkt ist, ich soll mir vielleicht auch noch mal Gedanken machen über mein Cyber Recovery. Das heißt also, was passiert denn, wenn ich einem Cyber-Attack unterliege und ich muss nachher alles wiederherstellen, und deshalb brauche ich halt Konzepte und Designs, die erstmal festlegen, welche Daten brauche ich überhaupt für mein Business, sodass ich die besonders sichere, sodass ich in der Lage bin, sehr, sehr schnell wieder zurückzukommen. Wir haben heute bei den meisten Kunden die modernen Technologien im Einsatz, also Data Reduction, aber auch Snapshot-Technologien, die es einem ermöglichen, ein Fast Restore zu fahren oder aber auch eine Sandbox in Windeseile hochzufahren, um gegebenenfalls einfach nur eine zerstörte Tabelle zurückzuspielen. Also hier gibt es verschiedene Szenarien, die man da genau durchgehen sollte, und SAP HANA bietet die Möglichkeiten, dass man über Backup halt nochmal neu nachdenkt.
Und das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, dass Sie das auch nochmal gesagt haben, mit nicht nur ans Backup, sondern an Recovery denken. Es muss also auch irgendwas bringen, letztlich mein Backup, nämlich im Fall des Falles, dass ich wiederherstellen kann und dass ich das teste, dass ich mir aber vorher überlege, welche Geschäftsprozesse sind besonders kritisch. Ich muss also eine Priorisierung machen, ich muss gucken, was ist denn, wenn das und das ausfällt, was sind denn da die Konsequenzen, was reißt das sozusagen alles mit runter, wenn man so möchte. Wir haben gesehen, Data Protection ist wirklich zentral, aber Herr Biedinger, ich würde Sie gerne noch mal fragen, und da haben Sie mir ja im Vorfeld auch gerade eben bei Ihrer Antwort so das Stichwort APEX geliefert. Und zwar, mir geht es darum, wenn jetzt jemand sagt, ist also gut, ich kann da eine Unterstützung bekommen, dass ich hier die ganze Hardware zusammengestellt bekommen, dass ich weiß, validiertes Design, was ist denn alles funktionstüchtig aus Sicht von SAP? Kann ich denn die komplette Infrastruktur vielleicht als Service bekommen, also so APEX vor SAP?
In der Tat geht das. Ich will allerdings ein bisschen weiter ausholen. Und zwar ist es ja so, dass derzeit also gerade auch die Unternehmen unterwegs sind, um sich quasi neu aufzustellen, was die IT betrifft. Das heißt, gerade im Hinblick auf die digitale Transformation gibt es halt viele Punkte zu beachten, wie man letztendlich später dann auch eine IT betreibt und auch wie man sie abrechnet. Das heißt, was den Betrieb betrifft, gibt es halt ein paar Themen wie beispielsweise Konnektivität oder aber auch die Stromversorgung. Man sollte klären, inwieweit man letztendlich das Ganze im eigenen Rechenzentrum zur Verfügung stellen kann oder aber gegebenenfalls auf eine Colo, also sprich auf einen Fremd-Datacenter anwendet oder Anbieter dann quasi zurückweicht, irgendwo, ob man es da quasi bucht. Und für beide Szenarien liefern wir bieten wir im Grunde genommen auch so ein abrechnungsbasiertes Modell an, was letztendlich die komplette Infrastruktur beinhaltet. Das heißt, es wird tatsächlich dann in dem Moment nach den Erfordernissen der Migrationsmannschaft wird quasi dann in dem Moment eine Infrastruktur auch geseist, respektive dann entsprechend entworfen, und der Kunde kann sich letztendlich entscheiden, stellt er sich das Ganze dann quasi bei sich selbst in die Rechenzentren oder macht das beispielsweise dann über einen Rechenzentrumsprovider, über eine Colo in dem Moment. Und für beide Szenarien bieten wir dann ein sogenanntes Abrechnungsmodell an, das dann quasi in dem APEX abgebildet ist. Und zudem ist es auch so, dass ich habe das Reis vorhin auch schon angesprochen, also diese SAP-as-a-Service-Option, die letztendlich SAP auch anbietet. Auch hier fließt letztendlich dieses APEX Flex On-Demand Abrechnungsmodell mit ein. Das heißt, wir würden in dem Zusammenhang dann in dem Moment die IT-as-a-Service-Funktionalität und das an auf Apex basierend irgendwie liefern. Und die SAP liefert dann in dem Moment dann auch die Professional Services, also sprich das SAP-as-a-Service, um das Ganze dann rund zu machen für den Endkunden.
Ja, dann haben wir ja schon jetzt gesehen, Apex vor SAP, welche Vorteile das haben kann. Und Sie haben aber vorhin auch noch, was mich auch sehr interessiert, das Thema, Sie sind ein Anbieter, die sozusagen von Edge bis Core alles sozusagen anbieten können, was man eben auch dann bei Ihnen schätzt. Und vielleicht, Herr Stalz, nochmal zu Ihnen. Können Sie sagen, wie sowas aussehen würde bei Ihnen, wenn Sie hier mal die komplette Bandbreite darstellen könnten, wenn man so Edge Computing, IoT im Hinterkopf hat. Und danach würde ich gerne einen konkreten Anwendungsfall mit Ihnen besprechen. Aber vielleicht so prinzipiell, dass Sie nochmal die Bandbreite sagen, was da alles möglich ist, auch sozusagen mit Blick auf Daten für SAP.
Ja, gerne. Dell war ja, wenn man das mal so betrachtet, der erste Anbieter, der überhaupt eine SAP Edge Appliance anbot. Man musste ja auch zertifizieren. Der Hintergrund ist ganz einfach: auf dem Edge, auf dem Gateway, läuft halt SAP-Software. Das kann dann ein HANA Express sein oder eine kleine HANA-Instanz oder ein Sybase, was ja auch eine SAP-Datenbank ist. Man hat hier natürlich die Möglichkeit, Vorverarbeitungen an einer Betriebsstelle, also am Edge, zu machen. Das ist auch das Ziel. Man braucht nicht immer alle Daten im Digital Core, wie das SAP so schön sagt, sondern man kann auch Vorverdichtungen machen und dafür sind letztendlich diese Gateways da. Wir haben aber das ganze Thema ein bisschen weitergetrieben. Das heißt, wir haben jetzt auch in unseren Architekturen, wie zum Beispiel der HCI-Architektur, die Möglichkeit, mit Satellitenknoten zu arbeiten. Das heißt also, ich habe in der Zentrale eine HCI-Umgebung und habe dann in den Betriebsstätten gegebenenfalls Satellitenknoten, die nur so viel Infrastruktur im Bauch haben, wie sie das auch am Edge brauchen und sind dann in der Lage, dann entsprechende Datenverdichtungen durchzuführen und das Ganze bei einem zentralen Management. Stellen Sie sich beispielsweise vor, eine Bohrinsel, da hat man in der Regel äußerst schlechtes Internet, aber sehr viele Daten, die dort anfallen, aber nicht alle Daten braucht man und deshalb machen solche Edge Gateways dann Datenverdichtung, das ist in der SAP-Software dann entsprechend berücksichtigt. Zweiter Anwendungsfall wäre zum Beispiel Satellitenlager, die dann auch irgendwo sind, wo sie dann gebraucht werden. Das Ziel dieser Edge-Komponenten ist es halt auch, dass die Daten da gehalten werden, wo sie gebraucht werden. Und ein weiterer Punkt, das ist dann auch ein Thema, was wir gerade bei den Edge-Appliances haben, Unterstützung von rauen Umgebungen. Das sind halt schmutzige Umgebungen, sehr heiße, sehr kalte Umgebungen. Und da brauchen halt die entsprechenden Appliances einen bestimmten Aufbau, dass sie auch in diesen rauen Umgebungen betrieben werden können, wo solche Umgebungen, die wir dann in Rechenzentren kennen, total untergehen würden. Und das ist so diese Bandbreite, die wir an der Stelle liefern, das heißt Komplettarchitektur mit Satellitenknoten oder Edge Gateways für die entsprechende Umgebung, die wir dann vor Ort auch vorfinden. Das können normale Umgebungen sein, aber auch sehr, sehr raue Umgebungen.
Ich glaube, da haben Sie uns doch ganz schöne Bilder gebracht mit der Ölbohrplattform, wo man sich vorstellt, klar, schlechtes Internet, die können jetzt nicht für die Analysen alles schnell in die Cloud schicken. Sondern da diese Vorverdichtungen, schon Voranalysen, möglichst viel am Edge, dass da entsprechend schon was stattfindet, was immer dort möglich ist und dass man auch nicht alles sozusagen ja für die weiteren Analysen benötigt. Wo Sie jetzt Ölplattform ist ein ganz anderes Bohren, auf was ich jetzt zu sprechen kommen möchte, aber auch da bohrt man nach Naturressourcen und zwar Mineralbrunnen. Einer Ihrer Anwender ist ja Gerold Steiner, sehr gut bekannt in Deutschland. Und vielleicht, Herr Biedinger, könnten Sie uns jetzt so das noch als konkretes Beispiel geben. Wir haben das eben gehört, Erdölplattform, aber man bohrt jetzt eben auch in der Eifel ja nach Mineralwasser. Und was waren da die Herausforderungen bei Gerold Steiner? Was wollten die machen und wie konnten Sie ihnen helfen?
Ja, also Gerold Steiner ist tatsächlich ein repräsentatives Projekt, wo wir mit Partnern zusammengearbeitet haben. Das heißt, das ist dann tatsächlich auch sogenannte mit einer IoT-Anforderung quasi gestartet. Und zwar daher eingehend, dass man letztendlich nicht genau planen konnte, wie die Ressourcen Verwendung fanden. Also sprich Verwendung in dem Sinne, dass man nicht nur das Wasser quasi dann hinzugefügt hat für die klassische Mineralwässer, sondern man hat ja auch Limonaden, wo dann letztendlich Geschmacksstoffe mit dazugegeben wurden. Und man konnte im Vorfeld nie genau planen, welche Anzahl der Flaschen beispielsweise dabei herauskam. Das heißt, man hatte da Verluste und man wusste nicht, wo die stattfanden. Das heißt, man hat letztendlich den Produktionsprozess, wie gesagt, das ist mit einem Partner passiert, der eine Software geschrieben hat dafür, hat man letztendlich zuerst mal dann auch analysiert, hat gemessen, welche Ressource in welchem Umfang dann letztendlich dann auch letztendlich Verwendung fand, um dann letztendlich auch genauer sagen zu können, wir haben jetzt hier so viel Ressource an Wasser, so viel Ressource an Geschmacksstoff verwendet, um die Anzahl von Flaschen letztendlich darüber abfüllen zu können. Und das dann quasi auch wieder in das zentrale SAP, also sprich ins PLM dann quasi mit einzuziehen und letztendlich die komplette Planung dann zu optimieren.
Also die haben, wenn ich so mir vorstelle, die haben ja viele ja, Brunnen, wo das Wasser sozusagen rausgeholt, also viele Bohrungen, dann Produktionsstätten, wo, wie Sie sagten, zum Beispiel Limonade dann hergestellt wird. Also sie werden jede Menge IoT-Sensoren haben. Fallen sehr, sehr viele Daten an unterschiedlichen Stellen und die müssen es möglichst schnell verarbeiten können, um sozusagen bedarfsgerecht zu produzieren, damit wir sozusagen ja, genau das in der Flasche haben, was wir uns auch als Konsumenten gewünscht haben. Und ich finde so ein Beispiel wirklich schön, weil wenn man das nächste Mal so eine Mineralwasserflasche öffnet, weiß man, was da so alles dahinter steckt, damit das Produkt da richtig reinkommt, das, was gewünscht ist und dass da möglichst nachhaltig auch alles genutzt wird und keine Überproduktion, keine Unterproduktion. Und das, denke ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel, was man alles machen kann, wenn man die Kompetenzen einer SAP, die Kompetenzen von Dell Technologies und von dem Partner, der hier die Software gebracht hat für Gerold Steiner, wenn man das alles zusammenbringt. Und diesen Use Case würde ich sehr, sehr gerne in den Shownotes auch verlinken, damit man sich das auch nochmal anschauen kann, weil das ist einfach ein tolles Beispiel, finde ich. Und ich möchte Ihnen beiden herzlich danken an der Stelle, dass Sie uns da mitgenommen haben in das Thema SAP im Cloud-Zeitalter und gesagt haben, was muss denn da hinsichtlich Infrastrukturen alles passieren, aber haben eben auch viele Tipps mit dabei gehabt, wie geht man denn vor, woran muss man denken, wenn man so ein großes Projekt vor sich hat. Und ich denke, da sind auch alle, die betroffen sind, froh zu wissen, da gibt es geeignete Partner, die eben begleiten können auf diesem Weg, der, wie wir eingangs hörten, ja doch einige Zeit in Anspruch nimmt, wobei man gleichzeitig gar nicht ewig Zeit hat. Also es besteht wirklich Handlungsbedarf. Und deshalb nochmal ganz herzlichen Dank an Sie beide, Herr Biedinger und Herr Schnalz, dass Sie uns da für die Auskünfte zur Verfügung standen.
Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und ich weiß nicht, ob ich im Anschluss gleich was trinke. Irgendwie hat mir das Thema auch ein bisschen Durst gemacht. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und auch diesmal haben Sie hören können, wenn man mit so zwei Experten aus der Praxis spricht, die das eben wirklich kennen aus ihrem Alltag, was es bedeutet, so eine digitale Transformation durchzuführen, hier am Beispiel eben SAP. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Christoph Stalz und Thomas Biedinger von Dell Technologies. Herzlichen Dank an Sie beide.